Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Podcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur vierten Folge. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das für viele Frauen in der Lebensmitte eine große Rolle spielt, und zwar der Hormontherapie in den Wechseljahren, häufig auch als Hormonersatztherapie bezeichnet. Dieses Thema wurde und wird wie kaum ein anderes von verschiedenen AkteurInnen in der Medizin und der Gesundheitsversorgung allgemein so kontrovers diskutiert. Doch bevor wir über aktuelle Empfehlungen und individuelle Entscheidungen sprechen, lohnt sich ein Blick zurück. Und zwar auf die Geschichte dieser Therapie, die von großen Hoffnungen, kontroversen Diskussionen und wissenschaftlichen Wendepunkten geprägt ist. Warum ist die Geschichte der Hormontherapie so wichtig? Sie zeigt uns, wie medizinisches Wissen entsteht und wie es sich durch gesellschaftliche Strömungen und Entwicklungen, gesellschaftliche Interessen und neue Forschungsergebnisse doch immer wieder verändert. Und gleichzeitig wird deutlich, dass die Wechseljahre und die damit verbundene Hormontherapie in der klinischen Praxis sehr häufig noch immer unzureichend thematisiert werden. Nicht selten entsteht der Eindruck, dass Ärztinnen dabei nicht auf dem aktuellen Stand der Forschung sind, was dazu führen kann, dass eine Hormontherapie durchaus vorschnell abgelehnt wird, auch wenn sie für manche Patientinnen eine durchaus hilfreiche Option sein könnte. Die Debatten rund um die Hormontherapie reichen von der Versprechung der ewigen Jugend bis hin zu Ängsten vor schweren Nebenwirkungen. So, werfen wir also gemeinsam einen Blick auf die Ursprünge dieser Behandlung, ihre Höhen und Tiefen und beleuchten einige grundlegende Fragen zum potenziellen Nutzen und Sicherheit sowie Fragen zur praktischen Anwendung dieser Therapieform. Die Hormontherapie ist eine der umstrittensten medizinischen Behandlungen im Bereich der Frauengesundheit. Weltweit gibt es große Unterschiede in der Akzeptanz und Verschreibungsrate, die stark von der ärztlichen Praxis, den geltenden Leitlinien und gesellschaftlichen Faktoren abhängen. In Deutschland nutzen etwa 6 Millionen Frauen aktuell eine Hormontherapie. Weltweit ging die Verschreibungsrate Anfang der 2000er Jahre deutlich zurück. Dies war vor allem auf eine Teilveröffentlichung der Women's Health Initiative Study, kurz WHI-Studie, zurückzuführen, die in den Medien stark vereinfacht dargestellt wurde. Auf die Hintergründe und die wissenschaftliche Einordnung dieser Studie werden wir im weiteren Verlauf noch eingehen. Auch spielen Missinformationen oder überholte Aussagen auf öffentlichen Portalen eine große Rolle. Viele Frauen möchten sich informieren, stoßen jedoch auf zahlreiche Fehlinformationen oder stark vereinfachte Darstellungen. Dies führt oft zu Unsicherheiten, während einige Fachleute die potenziellen gesundheitlichen Vorteile betonen. Die Diskussion um Nutzen und Risiken der Hormontherapie ist bis heute von widersprüchlichen Aussagen geprägt. Schauen wir uns die Historie an. Wie hat sich die Hormontherapie entwickelt? Und zwar prägte der englische Physiologe Ernest Darling im Jahr 1905 den Begriff Hormon, abgeleitet vom griechischen Hormao, so viel wie ich rege an. Zu dieser Zeit vermuteten Forscher erstmals, dass Keimdrüsen chemische Substanzen produzieren, die dann über das Blut den gesamten Körper beeinflussen. Wann wurden die Geschlechtshormone entdeckt? Und zwar 1929 isolierte der deutsche Chemiker Adolf Butnant das Hormon Östron, eine Form des Östrogens, aus Urin schwangerer Frauen gewonnen. Parallel dazu lieferten die Wissenschaftler Edgar Allan und Edward Doisy wichtige Erkenntnisse zur Funktion weiblicher Sexualhormone. Diese Forschung legte den Grundstein für die spätere Entwicklung synthetischer Hormone zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden. Ist die Einteilung in weibliche und männliche Sexualhormone eigentlich sinnvoll? Mit der Entdeckung der Sexualhormone erfolgte eine Kategorisierung in weibliche und männliche Hormone. Während Östrogen und Progesteron ganz eng mit der Reproduktion in Verbindung gebracht wurden, stand Testosteron schon frühzeitig im Kontext von Potenz, Kraft und Leistung. Diese Einteilung ist allerdings problematisch, da Östrogen weit mehr Funktionen im Körper erfüllt. Es trägt unter anderem zur Gesundheit von Herz, Gehirn, Darm, Muskeln und Knochen bei. Detailliert sind wir ja darauf in der letzten Folge eingegangen. Wann begann die erste Welle der Hormontherapie? Mit der Einführung synthetischer Östrogene begann die erste Welle der Hormontherapie. Das Präparat Premarin, gewonnen aus dem Urin trächtiger Stuten, wurde ab den 1940er Jahren zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden eingesetzt. In den 1960er Jahren propagierte der Arzt Robert A. Wilson in seinem Buch Feminine Forever die Östrogentherapie als eine Art Verjüngungskur. Sein Buch avancierte zum Verkaufshit mit der Wunderdroge Östrogen. Er versuchte zu beweisen, dass Östrogen das Altern verhindern könne. Sein Konzept basierte auf der Verabreichung hoher Dosen von Östrogenen, gewonnen aus dem Urin trächtiger Stuten. Diese werden auch als konjugierte Östrogene bezeichnet. Arzneimittelfirmen zeigten sehr schnell großes Interesse, ja, und daraus folgte eine riesige Industrie. Allerdings zeigte sich, dass die alleinige Gabe von Östrogen das Risiko für Gebärmutterkrebs erhöhte. Erst in den 1970er Jahren wurde die Kombinationstherapie aus Östrogen und Gestagen eingeführt, um diese Nebenwirkungen zu minimieren. In den 1980er Jahren wurde Prempro, eine Kombination aus konjugiertem Östrogen und dem synthetischen Gestagen Medroxyprogesteronacetat, weit verbreitet eingesetzt. Zudem wurden bioidentische Hormone entwickelt, die in weiten Teilen chemisch den körpereigenen Hormonen entsprechen. Auf diese gehen wir später noch genauer ein. Die menopausale Hormontherapie wurde zunehmend auch zur Prävention von Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfohlen. Die große Wende kam dann 2002, als ein Teil der großen WHI-Studie frühzeitig abgebrochen wurde. Die Schlagzeilen lauteten ganz schnell: Östrogen verursacht Brustkrebs. Doch wie kam es dazu? Diese Studie wurde in den 90er Jahren ins Leben gerufen, und zwar um die langfristigen Auswirkungen einer Hormontherapie auf die Gesundheit von postmenopausalen Frauen zu untersuchen. Hintergrund der Studie war die weit verbreitete Annahme, dass eine Hormontherapie nicht nur Wechseljahresbeschwerden lindert, sondern auch präventive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System hat. Frühere Beobachtungsstudien hatten darauf hingedeutet, dass Frauen, die eine Hormontherapie einnahmen, seltener an Herzinfarkt oder Schlaganfall erkranken. Die WHI-Studie sollte nun diese Hypothese in einer groß angelegten, randomisierten Untersuchung überprüfen. Ziel der Studie war es, herauszufinden, ob eine Hormontherapie nicht nur Wechseljahresbeschwerden lindert, sondern auch präventiv gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt. Die Forschenden erwarteten, dass eine Hormontherapie das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken könne, während sie von einem leicht erhöhten Brustkrebsrisiko ausgingen. 2002 wurden dann, wie gesagt, die ersten Ergebnisse veröffentlicht, die für große Verunsicherung sorgten. Besonders in den Medien wurde die Studie stark kritisiert, oft mit verkürzten Schlagzeilen, die das erhöhte Brustkrebsrisiko in den Vordergrund stellten. Auch in medizinischen Kreisen führte die Publikation zu weitreichenden Konsequenzen. Viele Ärztinnen setzten Hormontherapien vorsorglich ab oder verorteten sie deutlich seltener, ohne die spezifischen Unterschiede der untersuchten Gruppen zu berücksichtigen. Und zwar waren die durchschnittlichen Teilnehmerinnen der Studie 63 Jahre alt und zudem teils stark übergewichtig. Was bedeutet das? Das heißt, die untersuchte Gruppe war nicht repräsentativ für Frauen, die sich in der frühen Menopause befanden. Später stellte sich dann heraus, dass viele dieser Ergebnisse missinterpretiert wurden. Ein wesentlicher Faktor war die Art der Berichterstattung, die oft verallgemeinernde Aussagen traf, ohne die spezifischen Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen zu berücksichtigen. Zudem wurden methodische Aspekte der Studie, wie das hohe Durchschnittsalter und der hohe BMI der Teilnehmerinnen, nicht ausreichend kommuniziert. Besonders problematisch war die fehlende Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Hormontherapieformen, was zu einer verzerrten Wahrnehmung der Risiken führte. Außerdem wurden die positiven Resultate der Studie, nämlich die erzielte Reduktion des Risikos von Diabetes, Darmkrebs und Knochenfrakturen, schlicht ignoriert. Neuere Analysen zeigen, dass die Hormontherapie für viele Frauen nach wie vor eine sichere und effektive Behandlung sein kann. Vorausgesetzt, sie wird individuell angepasst und unter Berücksichtigung der persönlichen Gesundheitsgeschichte verordnet. Lasst uns jetzt genauer betrachten, welche Fragen rund um die Hormontherapie ganz besonders häufig gestellt werden. Starten wir mit Grundlagenfragen zur Hormontherapie. Frage 1.
Was kann die Hormontherapie und welche Symptome können gelindert werden?
Eine Hormontherapie kann zahlreiche Symptome der Wechseljahre lindern. Darunter Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen und vaginale Trockenheit. Zudem kann sie sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken und die Knochendichte stabilisieren, wodurch das Osteoporose-Risiko reduziert wird. Frage 2.
Was sind eigentlich bioidentische Hormone? Und wie unterscheiden sie sich von synthetischen Präparaten?
Bioidentische Hormone sind in ihrer chemischen Struktur, genauer gesagt die Struktur des Hormonmoleküls, identisch mit den körpereigenen Hormonmolekülen. Sie werden meist aus pflanzlichen Ausgangsstoffen wie der Yamswurzel oder Soja über verschiedene Zwischenschritte synthetisiert. Dabei wird das ursprüngliche Molekül der Pflanze chemisch zu einem bioidentischen Molekül umgewandelt. Im Gegensatz zu konjugierten Östrogenen und synthetischen Gestagenen sind bioidentisches Östrogen und mikronisiertes Progesteron oft besser verträglich und haben zudem ein anderes Sicherheitsprofil. Was bedeutet mikronisiert in diesem Zusammenhang? Das heißt, dass das ursprüngliche Progesteron in kleine Teile zerlegt wird und in eine mit pflanzlichem Öl gefüllte Kapsel verpackt wird. Was ist der Beweggrund? Oder was sind die Gründe dafür? Dieses Verfahren erhöht die Aufnahmefähigkeit im Magen-Darm-Kanal. In Deutschland sind bioidentische Präparate mittlerweile sehr weit verbreitet. Bei den bioidentischen Hormonen wird zudem zwischen standardisierten Hormonpräparaten, die als zugelassene Arzneimittel nach wissenschaftlichen Kriterien und Richtlinien entwickelt wurden, und individuell hergestellten Hormonrezepturen unterschieden. Standardisierte Präparate sind auf Rezept erhältlich. Frage 3.
Wann soll eine Kombinationstherapie aus Östrogen und Progesteron angewendet werden?
Eine Kombinationstherapie ist für Frauen mit intakter Gebärmutter notwendig, um das Risiko für eine Endometrium-Hyperplasie oder Gebärmutterkrebs zu reduzieren. Während das Östrogen Beschwerden der Menopause lindert, sorgt Progesteron also dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht übermäßig wächst. Hierbei gibt es verschiedene Gestagenoptionen, darunter synthetische Varianten und, wie bereits erwähnt, mikronisiertes Progesteron, das möglicherweise ein günstigeres Nebenwirkungsprofil hat. Wie sieht es mit dem Nutzen und der Sicherheit der menopausalen Hormontherapie aus? Frage 4.
Wie wirkt sich eine Hormontherapie auf Muskeln und Knochen aus?
Wir wissen, dass Östrogen eine entscheidende Rolle für die Knochengesundheit einnimmt, da es den Knochenabbau verlangsamt und das Risiko für Osteoporose und Frakturen reduziert. Ebenso wirkt Östrogen muskelprotektiv, indem es die Proteinsynthese unterstützt und den Erhalt der Muskelmasse fördert. Studien zeigen, dass die Kombination aus Hormontherapie und regelmäßigem Krafttraining zu einem erhöhten Kraftzuwachs und einem stärkeren Verlust an Fettmasse führen kann, im Vergleich zu Krafttraining allein. Dennoch, auch wenn es für einige verlockend sein mag, möchte ich hier erwähnen, dass eine Hormontherapie kein gezieltes Training ersetzt. Regelmäßige Bewegung und insbesondere Krafttraining bleiben essentiell für den langfristigen Erhalt von Muskelmasse und der Knochendichte. Den großen Nutzen von Sport, vor allem einem gezielten Krafttraining in der Lebensmitte, thematisieren wir in der nächsten Episode. Also bleibt dran. Frage 5.
Erhöht eine Hormontherapie das Krebsrisiko?
Dies ist eine der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit der menopausalen Hormontherapie. Das Risiko für bestimmte Krebsarten, insbesondere Brustkrebs, hängt von der Art der Hormontherapie, der Dauer der Anwendung und individuellen Risikofaktoren ab. Das Brustkrebsrisiko unter Hormontherapie ist minimal erhöht, insbesondere bei einer kombinierten Therapie mit synthetischen Gestagenen. Neuere Studien weisen jedoch darauf hin, dass das schon mehrfach erwähnte mikronisierte Progesteron ein günstigeres Sicherheitsprofil haben könnte und nicht mit dem gleichen Brustkrebsrisiko assoziiert ist. Zur besseren Einordnung hier ein Vergleich zu anderen Risikofaktoren. Regelmäßiger Alkoholkonsum erhöht das Brustkrebsrisiko um ein Vielfaches mehr als eine nach aktuellen wissenschaftlichen Standards durchgeführte Hormontherapie. Auch ist Bewegungsmangel ein ganz bedeutender Risikofaktor. Gleichzeitig sollte auch nicht vergessen werden, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen heute die häufigste Todesursache bei Frauen in industrialisierten Ländern sind. Konkret: In Europa waren das 52% der Todesfälle bei Frauen. Zum Vergleich: Brustkrebs war bei 3% der Frauen Todesursache. Zahlreiche Beobachtungsstudien zeigen, dass eine frühzeitige Hormontherapie nachweislich einen protektiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System haben kann. Diese Faktoren sollten in die individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung mit einbezogen werden. Auf mögliche positive Effekte gehen wir jetzt genauer ein. Frage 6.
Gibt es weitere gesundheitliche Effekte, zum Beispiel auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Demenz?
Die Hormontherapie hat in verschiedenen Studien eine schützende Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System gezeigt, wenn sie innerhalb des sogenannten therapeutischen Fensters, also in den ersten 10 Jahren nach der Menopause, begonnen wird. Frauen, die frühzeitig mit einer Hormontherapie starten, haben ein geringeres Risiko für Herzinfarkte und andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass eine frühzeitige Östrogentherapie das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer reduzieren könnte, auch wenn die Forschung hierzu noch nicht abschließend ist. Auch zeigen Studien, dass eine Hormontherapie mit einer Senkung des Darmkrebsrisikos assoziiert ist. Entscheidend ist eine individuelle Abwägung der Nutzen-Risiko-Balance unter ärztlicher Aufsicht. Kommen wir zu Fragen der praktischen Anwendung. Frage 7.
Ab wann und wie lange sollten Hormone eingenommen werden?
Der optimale Zeitpunkt für den Beginn einer Hormontherapie liegt idealerweise direkt im Anschluss an die Menopause, aber nicht später als nach Erreichen des 60. Lebensjahres oder 10 Jahre nach der letzten Regelblutung. Dieser Zeitraum wird auch als das Window of Opportunity oder, wie eben bereits erwähnt, das therapeutische Fenster bezeichnet. Studien zeigen, dass der Nutzen einer Hormontherapie für das Herz-Kreislauf-System, die Knochengesundheit und das Gehirn in diesem Zeitfenster am größten ist. Ein späterer Beginn kann das individuelle Nutzen-Risiko-Verhältnis verändern, weshalb eine sorgfältige Abwägung hier erforderlich ist. Frage 8.
Welche Applikationsformen gibt es und welche Vorteile haben sie?
Hormone können auf unterschiedliche Weise verabreicht werden. Oral, in Tablettenform, transdermal, also über die Haut, durch Pflaster, Gele oder Sprays, oder vaginal als Zäpfchen oder Creme, oder auch parenteral durch Injektionen. Jede dieser Formen hat spezifische Vor- und Nachteile in Bezug auf Wirkung, Nebenwirkungen und Anwendungsfreundlichkeit. Während orale Präparate über die Leber verstoffwechselt werden, was mit einem leicht erhöhten Thromboserisiko einhergehen kann, umgehen transdermale Applikationen diesen Stoffwechselweg und gelten als risikoärmer. Diese Empfehlungen gelten allerdings für das Östrogen. Wie sollte nun Progesteron angewendet werden? Und zwar entweder oral oder vaginal, denn nur so ist ein ausreichender Schutz der Gebärmutterschleimhaut gewährleistet. Frage 9.
Für wen ist denn jetzt eine Hormontherapie sinnvoll und für wen nicht?
Eine Hormontherapie kann für Frauen mit ausgeprägten Wechseljahresbeschwerden eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität bringen. Wie bereits erwähnt, wird sie bei Frauen mit einem erhöhten Osteoporoserisiko erwogen, da sie den Knochenabbau verlangsamt. Auch kann diese Therapieform die Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparates sowie den Erhalt intakter Blutgefäße positiv unterstützen. Die Entscheidung für eine Hormontherapie sollte jedoch immer ganz individuell getroffen werden, da es bestimmte Faktoren gibt, die eine Anwendung einschränken können. Frauen mit hormonabhängigen Krebserkrankungen beispielsweise sollten in der Regel keine Hormontherapie erhalten. Warum? Da Hormone das Wachstum solcher Tumoren beeinflussen können. Auch bei schweren Lebererkrankungen ist Vorsicht geboten, insbesondere bei der oralen Einnahme, da diese über die Leber verstoffwechselt wird. Transdermale Applikationen wie etwa die Pflaster oder Gele umgehen diesen Stoffwechselweg und können daher eine Alternative sein. Auch hängt das Thromboserisiko stark von der Art der Anwendung ab. Während orale Präparate das Risiko für Thrombosen und Embolien erhöhen können, zeigt sich dieser Effekt bei transdermaler Anwendung nicht. Daher wird Frauen mit erhöhtem Thromboserisiko in vielen Fällen eine transdermale Therapie empfohlen. Fassen wir nun zusammen. Die Hormontherapie ist heute differenzierter zu betrachten als noch vor einigen Jahrzehnten. Während frühere Empfehlungen oft pauschal waren, steht mittlerweile eine persönlich angepasste Therapie im Vordergrund. Eine ausführliche ärztliche Beratung ist essentiell, um Nutzen und Risiken abzuwägen. Besonders wichtig sind weitere Forschungserkenntnisse zur Langzeitwirkung von Hormonen auf Herz, Stoffwechsel und Bewegungsapparat. Neben der personalisierten Anwendung rückt auch die Frage nach neuen Applikationsformen und hormonellen Kombinationen stärker in den Fokus. Offene Forschungsbereiche betreffen zudem den Einfluss der Hormontherapie auf das Gehirn, die Prävention von neurodegenerativen Erkrankungen sowie die langfristige Sicherheit unterschiedlicher Präparate. Letztlich bleibt die Entscheidung für oder gegen eine Hormontherapie eine ganz individuelle Wahl, die gut informiert und mit Unterstützung von ExpertInnen getroffen werden sollte. Abschließend zeigt sich, dass die Hormontherapie ein vielschichtiges und individuelles Thema ist. Die Forschung entwickelt sich stetig weiter und mit ihr verändern sich auch die Empfehlungen. Wichtig ist, dass jede Frau die Möglichkeit hat, eine informierte Entscheidung über ihre Gesundheit zu treffen. Und zwar basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer individuellen Beratung. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode konnte euch neue Einblicke und fundierte Informationen zur Hormontherapie vermitteln. Eure Gedanken und Erfahrungen sind sehr wertvoll. Lasst mich also wissen, welche Fragen euch beschäftigen oder welche Themen ihr euch für zukünftige Folgen von Bewegtes Leben wünscht. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.